Herzlich willkommen heute bei unserer Veranstaltung über Tuberkulose aus pädiatrischer Sicht. Mein Name ist Angela Zacharasiewicz, ich bin die Leiterin der Kinderabteilung der Klinik Otterkring und es ist mir eine sehr große Freude, als meinen Co-Chair heute unseren Generaldirektor Professor Binder bei uns begrüßen zu dürfen. Er wird auch einen Vortrag halten und in weiterer Folge werden wir insgesamt 4 Vorträge, jeweils nach den Vorträgen gleich eine Diskussion haben. Wir haben auch ein Online-Publikum dabei, das ich auch herzlich begrüßen darf. Und Sie können natürlich dann im Chat jeweils nach den Vorträgen auch Fragen stellen. Und Tuberkulose aus pädiatrischer Sicht ist natürlich irgendwo ein Randthema, aber für uns an der Abteilung der Klinik Otterkring ein sehr wichtiges Thema. Wir sind Referenzzentrum für Tuberkulose bei Kindern und wir sind hier wirklich gefordert. Wir haben sehr komplizierte Fälle zum Teil und ich freue mich sehr, dass wir heute den Abend zu diesem Thema verbringen dürfen und darf gleich zum ersten Vortrag bitten. Epidemiologische Aspekte der Tuberkulose bei Kindern und Jugendlichen. The floor is yours.
Danke vielmals. Vielen Dank für die Einführung und ich freue mich, dass so viele von Ihnen heute da sind, weil mir wurde mitgeteilt, es gibt ein Fußballspiel, Konkurrenz gerade und alle würden nun diesem Fußballspiel zuschauen, ist nicht so, ist gut. Ja, ich habe die große Freude, Ihnen ein bisschen was über epidemiologische Aspekte der Tuberkulose zu berichten und wir werden nicht auf Österreich fokussieren, sondern wir schauen es uns global an. Das ist übrigens ein Bild von der Baumgartner Höhe aus dem Jahre 1945, ja, also schon ein bisschen her. Seit wann gibt es eigentlich Tuberkulose oder seit wann beschäftigen wir uns mit dem? Also schon lang. Ich kann Ihnen da zwei verschiedene Aspekte bringen. Der erste ist paläopathologisch. Paläopathologisch ist also jene inzwischen sehr an Genauigkeit zunehmende Form der Wissenschaft, wo man DNA oder alte DNA, Ancient DNA, extrahieren kann. Und Sie finden beim Bison vor 17.000 Jahren DNA, Sie finden DNA auch molekular charakterisiert bei Menschen, die vor 9000 Jahren verstorben sind in Europa und sie finden sogar, und das ist wieder nicht paläopathologisch, aber ohne DNA, Hinweise zum Beispiel bei einem Hominiden hier in der Türkei gefunden. Da gibt es natürlich keinen DNA-Nachweis mehr vor etwa 500.000 Jahren. Also wir können schon zusammenfassen, es ist das nicht eine Erkrankung wie die Masern, eine Kinderkrankheit, die relativ jung ist, wie Sie wissen, und die aus dem Zusammenleben von Rind und Mensch eher entstanden ist, sondern es ist tatsächlich eine alte, den Menschen begleitende Infektionserkrankung, die wahrscheinlich mit den Menschen oder den Hominiden, die die Savanne verlassen haben, auch nach Europa gelangt ist und in den Rest der Welt. Vielleicht noch ganz kurz immer die Frage, was das Rind oder was der Mensch, das sind distinkte Stämme. Wir haben uns nicht von den Rindern angesteckt. Das ist der Unterschied zu den Masern. Ja. Der zweite Punkt ist einer mit einem neuen Begriff versehen, der heißt Kulturomik. Und Kulturomik ist nichts anderes, als dass heute Maschinen können Literatur lesen und können das teilweise auch parametrieren. Und das ist nichts anderes als eine parametrierte Form der Literaturforschung und wenn wir nach der Entität Tuberkulose schauen, dann kommen wir sehr rasch auf den Herrn Lennec von 1780 bis 1826 gelebt, der übrigens das Auskultieren erfunden hat und der hat einmal begonnen, diese Begriffe Consumption, also Schwindsucht, Phthisis, auch dieses Krofula so zusammenzufassen, dass er sagt, das sind alles Tuberkel. Das werden wir in eine Entität zusammenfassen. Aber Sie sehen ja selber schon aus der Zeit, noch lange, bevor hier säurefeste Stäbchen nachgewiesen werden konnten. Und es war dann eher im 19. Jahrhundert, praktisch über das gesamte 19. Jahrhundert hinweg, dass diese Begriffe Tuberkulose, auch die Erkenntnis der infektiösen Erkrankung und natürlich dann die Entdeckung des Mycobacteriums Tuberculosis durch Schönlein, das ist jener Schönlein, der in der Kinderheilkunde eine große Rolle spielt, Villemain und dann schlussendlich Robert Koch. Also so lange haben wir das noch gar nicht, diese Entität Tuberkulose. Und beschäftigen tut sie uns aber natürlich schon viel länger. Und wenn wir uns anschauen, wie viel wird da publiziert dazu, dann sehen Sie jetzt über seit 1967 bis 1923, habe ich Ihnen das ein bisschen zusammengefasst, wir sehen also eine natürlich deutliche Zunahme, besonders seit der Jahrtausendwende. Sie sehen auch eine deutliche Abnahme. Da war offensichtlich am Schluss eine andere Infektionserkrankung interessanter als die Tuberkulose. Und wenn wir uns das mit den Kindern, ich habe das versucht, in Relation zu den Kindern auszurechnen. Sie sehen also da im Prinzip drei Phasen, so bis in die 80er Jahre, wo nur ungefähr 1% aller Publikationen sich mit Kinder- und Jugendtuberkulose, also viel zu wenig in Relation zur Prävalenz, wir werden es dann sehen. Dann hat sich das ein bisschen verbessert, auf ein Niveau von etwa 4% eingependelt. Und erst seit den 2000er Jahren nimmt das stetig zu und hat derzeit etwa eine Prävalenz von 8%. Also von 100 Publikationen, die sich mit Tuberkulose beschäftigen, sind etwa 8, die sich mit Kinder- oder Jugendtuberkulose beschäftigen, sicherlich quantitativ zu wenig. Und jetzt sind wir an sich schon beim Thema angelangt, das ist diese globale Epidemiologie bei Kindern und Jugendlichen. Da gibt es im Prinzip exogene Treiber, die kennen Sie alle. Und sie sind natürlich in Österreich zum Glück nicht mehr in diesem Ausmaß vertreten. Und wenn Sie da in die Mitte sehen, dann ist immer die Tuberkulose der vulnerablen Bevölkerung. Also immer dort, wann ist man vulnerabel, wenn man schlechte Wohnbedingungen hat, wenn man nichts zu essen hat, wenn es wo Gewalt gibt, wenn die sanitären Bedingungen schlecht sind, wenn das Zusammenleben in Gruppen ist, dann ist man vulnerabel. Hat sich an sich wahrscheinlich in den letzten 500.000 Jahren nichts geändert. Und wenn wir uns dann ansehen aus gewissen Publikationen, dann sehen wir immer, dass zwar Kinder erwähnt sind, aber wenn Sie auf den letzten Satz schauen, wo dann steht, Children might have limited autonomy in managing their own health, na klar. Ja. Aber untersucht ist die Tuberkulose bei Kindern sicherlich schlechter als bei Erwachsenen. Und wenn wir uns die globale Bedeutung der Tuberkulose ansehen, dann schätzt einmal die WHO, und wir sind hier leider sehr auf Schätzungen angewiesen. Sie werden sehen, die Relation von Schätzung zu echten epidemiologischen Studien ist schlecht. Ja? Und das wird auch ein Kollege bestätigen können, der sich viel damit beschäftigt. Etwa ein Viertel der Menschen hatte zumindest Kontakt mit Tuberkulose-Bakterien gehabt. Die stehen das durch, das sind 2,25 Milliarden Menschen, das ist nicht wenig. Ja? Und wenn Sie jetzt an die Inzidenz sehen, besonders jetzt die rezente Inzidenz, ich kann Ihnen da nur was von 2022 am rezentesten anbieten, sind das doch weltweit 1,3 Millionen Kinder. Also das ist schon eine große Menge von etwa 10 Millionen, die insgesamt neu an TB erkrankt sind. Und wenn wir uns den Impact dieser 1,3 Millionen Menschen, die sind ebenfalls 1,3 Millionen Menschen, sind an TB verstorben. Ja, also das ist schon eine Menge, die natürlich jetzt in Konkurrenz zu anderen Infektionserkrankungen irgendwie verblasst. Warum verblasst das? Weil wir alle so weit weg sind. Das ist dort, wo wir eh nicht hinfahren in der Regel, ja, oder wo wir uns nicht so stark beschäftigen. Und wenn wir jetzt aus verschiedenen Publikationen versuchen, tatsächlich die inzidenten Erkrankungsfälle herauszusuchen, ich habe da versucht, so ein bisschen eine Statistik zu rechnen. Diese 10 Millionen Erkrankungen haben Sie zwischen dem 0. und 15. Lebensjahr etwa 800.000 neue Erkrankungsfälle. Natürlich, die meisten sind dann bei den erwachsenen Patienten zu finden, aber wir dürfen nicht vergessen, es wird wahrscheinlich viel, viel früher dieses infektiöse Agens gesetzt und die klinische Erkrankung tritt dann deutlich später auf. Also etwa zu merken für die Epidemiologie, 10 von 100 sind Kinder mit einer klinisch evidenten, und wir kommen dann noch am Schluss drauf, mit einer klinisch evidenten Tuberkulose. Und wenn wir uns das jetzt auch noch an Todesfällen ansehen, so ist es zum Glück so, dass die Kinder und Jugendlichen zumindest einmal quantitativ die geringste Dichte an Todesfällen durch Tuberkulose haben. Aber es ist natürlich auch nicht unbeträchtlich, wenn Sie das anschauen. Und dass natürlich je älter der Mensch wird, desto höher nimmt dann auch die Sterblichkeit an Tuberkulose zu. Und wenn wir das noch bei den kleiner Fünfjährigen ansehen, besonders vulnerable Gruppe, wo ja besonders das Zusammenleben mit tuberkulösen Mitbewohnern zu schwerer Erkrankung führen kann, so sehen Sie, dass 80% der TB-Todesfälle bei Kindern auftreten, die kleiner als 5 Jahre sind. Also die sind tatsächlich hochvulnerable und das sind dann etwa 200.000 Kinder. Also das hat schon eine große Bedeutung. Wenn wir uns jetzt auf diesen Knick, den ich Ihnen gezeigt habe, da war natürlich eine konkurrente Infektionserkrankung und es war weltweit die zweithäufigste in dieser Zeit, also eine gute Chance auch wieder zur häufigsten Infektionserkrankung zu werden. Und wir haben auch gelernt, dass durch diesen Fokus jetzt auf eine andere Infektionserkrankung sehr viel an Plänen verschoben wurde durch die WHO, wo eben WHO-Programme, globale WHO-Programme durchgeführt wurden und so wahrscheinlich es zu einem Eindämmen oder einer Reduktion des günstigen Verlaufs, der günstigen Entwicklung oder der Pläne der WHO gekommen ist. Das werden wir erst sehen und wir können ungefähr schätzen derzeit, dass durch Covid-bedingte Einschränkungen, ich erläutere das jetzt nicht näher, etwa 500.000 zusätzliche Tuberkulose-Todesfälle aufgetreten sind in den letzten 4 Jahren. Das ist schon viel. Ja. Natürlich, und das wissen Sie viel besser als ich, haben Co-Erkrankungen wie zum Beispiel zentrales Afrika, wo wir noch immer eine hohe Anzahl an HIV-infizierten Populationen haben, ein deutlich höheres Risiko an einer auch klinisch schweren Tuberkulose zu erkranken. Und wir wissen aber auch, und hätten alle wirklich Zugang zu den Behandlungen, dann könnte man 85% der erkrankten Personen auch tatsächlich behandeln. Also grundsätzlich, wir können es diagnostizieren, wir wissen, wo das ist, die Epidemiologie funktioniert und wir könnten 85 von 100 so behandeln, dass sie nicht an Tuberkulose sterben. Also spricht an sich nichts dagegen, dass man diese Erkrankung deutlich besser eindämmen kann, wobei wir aber, und das sehen Sie dann später noch, nur 2 von 5 mit multidrug-resistenter Tuberkulose keinen Zugang zur angemessenen Therapie haben. Und das ist uns schon recht nahe. Da brauchen Sie auch zum Beispiel nur, es gibt da ganz gute Daten aus der Ukraine zum Beispiel, wo multidrug-resistente Tuberkulose sehr prävalent ist. Und ich habe mir versucht, jetzt einmal Ihnen nicht alle Zahlen da an den Kopf zu werfen, wir schauen es uns ganz kurz durch. Es gibt natürlich günstige Entwicklungen der letzten 30 Jahre. Abnahme der Inzidenz bei Kindern und Jugendlichen um 19%, könnte deutlich mehr sein. Und es wird auch, wir kommen dann ganz am Schluss dazu, dass natürlich weiterhin Sputum-Diagnosen und Mikroskop-Diagnosen verwendet werden, um Tuberkulose zu diagnostizieren. Das ist grundsätzlich obsolet. Ja, also die Robert-Koch-Methode ist obsolet. Es ist zu einer deutlichen Abnahme der Todesfälle gekommen, natürlich durch bessere Behandlungsmöglichkeiten. Es ist natürlich demzufolge zu einer deutlichen Abnahme der Disability-Adjusted Life Years gekommen. Das sind alles sehr günstige Faktoren, die aber noch weit weg von den Zielen der WHO sind. Es ist zu einer Abnahme der Tuberkulose-Erkrankten, der Drug-Sensitive-Tuberkulose gekommen, also führt das vice versa zu einer Zunahme der multidrug-resistenten Tuberkulose ganz gewaltig. Zum Teil auch, natürlich beobachten wir das in Österreich, aber in vielen anderen Nationen deutlich mehr. Und wenn wir uns das weltweit jetzt ansehen und Sie sehen hier nur die Inzidenz, dann sehen Sie an so einer Falschfarbenkarte dort, wo es wirklich noch eine sehr hohe Inzidenz gibt, ist Afrika südlich der Sahara. Das ist immer Afrika südlich der Sahara, ob Sie dort mit Syphilis hinschauen, mit HIV hinschauen, mit Cervixkarzinom hinschauen. Es ist immer südlich der Sahara. Und Sie sehen aber natürlich, als zweites großes Gebiet ist es Südostasien. Südostasien, Indien sind Hochburgen der Tuberkuloseinfektion. Und das ist schon sehr bedenklich. Ja. In Afrika in Relation zu den anderen Regionen der Welt ist sogar die Verbesserung und Eindämmung der Tuberkuloseinzidenz sogar recht gut gelungen. Also dort ist man näher an den WHO-Zielen als zum Beispiel in Asien. Und wenn wir uns die Mortalität ansehen, dann geht die natürlich Hand in Hand mit der Inzidenz, keine Frage. Aber auch hier ist es wieder sind es jene Gegenden und Regionen der Welt, die eben wirklich von allen verlassen wurden. Und Sie sehen das also in einer teilweise sehr guten Übereinstimmung, zum Beispiel, wenn Sie da Afrika ansehen, mit jenen Regionen, wo auch Terrorismus vorkommt, wo hohe Armut herrscht, wo Menschen fliehen und flüchten teilweise nach Europa. Dort sind die Regionen, wo die Tuberkulose noch viele Menschen tötet. Wenn wir es zusammenfassen, ist die Tuberkulose sicher eine potenziell vermeidbare, das habe ich schon gesagt, gut behandelbare Erkrankung des Kinder- und Jugendalters, hat sich viel Positives ereignet, es hat sich vieles verbessert, Inzidenz weniger, Mortalität, Disability, Adjusted Life Years. Resistente Tuberkuloseformen sind sicherlich auf dem Vormarsch. Und ich möchte aber da nicht so ganz positiv enden und nehme da ein paar Zitate mit. Wir brauchen mehr Aufmerksamkeit auf der ganzen Welt, in Österreich, aber besonders im Rest der Welt. Wir brauchen Engagement dafür. Es ist eine Erkrankung, die es weiterhin gibt. Wir brauchen Geld für Forschung. An sich gibt es wenig Neues aus der Sicht der Therapeutika. Ja, es gibt auch wenig Neues aus der Sicht der Impfung. Da kann man sicher einen ganzen Nachmittag oder Abend investieren, über die Impfung zu sprechen. Wir haben noch immer kein gutes Zusammenarbeiten in einem global adressierten Gesundheitssystem, obwohl wir uns so globalisiert haben. Das ist ein wichtiger Punkt. Und wir brauchen einfach mehr Geld, um diese Erkrankung zu behandeln. Und wenn wir jetzt ganz neue Dinge ansehen, und das habe ich Ihnen mitgebracht, am 25. März, also letzte Woche, wurde in PNAS ein interessantes Paper publiziert, das hier einen etwas komplizierten Titel hat. Was die gemacht haben, ist Folgendes. Die sind nach Südafrika gegangen und haben dort, sind in eine TB-Klinik gegangen, wo natürlich TB hohe Prävalenz hat. Und dort sind Personen gewesen, die haben also klinisch Symptome gehabt. Alle diese drei Gruppen hatten klinisch TB-Symptome, Nachtschweiß, Fieber, Gewichtsverlust etc. Und da waren eben solche, die in einem Sputum Expert, das ist eine Probe, wo Sie aus dem Sputum nicht mikroskopisch diagnostizieren, sondern molekularpathologisch diagnostizieren. Da gab es natürlich viele, die waren da positiv, die waren teilweise aber auch radiologisch positiv. Dann gab es einige, die waren natürlich negativ, auch im Sputum negativ. Und dann gab es eine Gruppe, die haben zwar diese Symptome gehabt, haben aber sonst keine haben auch keine radiologischen Zeichen einer Tuberkulose gehabt. Und so sind eben die ersten beiden behandelt worden und die dritte Gruppe ist dann nicht behandelt, sondern nur kontrolliert worden. Und zu diesem heute State-of-the-Art-Tests, Molekularpathologie, Sie haben gesehen, nur 5% können da diagnostiziert werden mit der Färbung im Mikroskop, hat man folgenden Test gemacht. Man hat nur die Ausatemluft, den Aerosol, gemessen. Und wenn Sie hier den Aerosol messen, und da gibt es einen Stoff, der heißt Trehalose. Diese Trehalose kommt in der Zellwand der Tuberkelbakterien vor. Die können es molekularbiologisch amplifizieren. So sehen Sie, in allen drei Gruppen sind die positiv. Das sind natürlich Leute mit einer sehr, sehr hohen Vortestwahrscheinlichkeit für Tuberkulose. In allen drei Gruppen waren die positiv. Und zwar war da kein Unterschied im Durchschnitt zwischen den drei Gruppen. Das heißt, auch die, die keine radiologischen Zeichen hatten und die kulturnegativ waren, waren ebenfalls positiv. Ganz interessant, es sind die zwei ersten Gruppen ja standardmäßig behandelt worden mit Tuberkulostatika und die dritte Gruppe wurde nur observiert. Und interessanterweise hat sich die Belastung mit nachweisbaren Keimen, hier indirekt über die Trehalose, über ein Dreivierteljahr in allen drei Gruppen verringert. Und offensichtlich ist der Load, den die Patienten haben, proportional zu den klinischen Symptomen. Also das wird noch zusätzlich ein Test werden, der zu den molekularpathologischen Möglichkeiten, die wir heute haben, sicher Standard werden wird. Es ist eine kleine Studie, 120 Personen. Und da geht auf jeden Fall jetzt zumindest in dieser Diskussion was weiter und ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.
Ja, vielen herzlichen Dank für diesen großartigen Überblick. Es ist kein Randthema, ich muss mich korrigieren. Absolut, weltweit wirklich, das war ein sehr guter. Gibt es Fragen dazu? Bitte.
Die Tuberkelbakterien werden ja in den Stammzellen gespeichert. Und jetzt ergibt sich die Frage, ab wann ist eine Tuberkulose eine Krankheit oder wann oder wie lang sind sie nur gespeichert und sind ruhende Substanzen, so wie zum Beispiel bei Herpes auch, wo ich die Vorform gespeichert habe und nur bei Stress kommt das raus.
Hat man hier gesehen. Also ich glaube, der Großteil, wenn drei Viertel der Weltbevölkerung Kontakt, also das sind IGRA-Daten, die wir von den Interferon Gamma Release Assays haben, Kontakt mit TB hatten, dann ist also die Durchseuchung gewaltig und das Ausbrechen einer Krankheit sicherlich ein sekundäres Phänomen, stimme ich dir zu. Die Frage ist natürlich, inwiefern sollte man dann solche Patienten, wo man jetzt noch sensitivere Tests hat, wie sollte man die behandeln? Besonders in solchen Settings, also in diesem südafrikanischen Setting, war ja kein einziger drunter, der noch keine Tuberkulose-Episode hatte. Ja? Aber trotzdem scheint es in den allermeisten Fällen möglich zu sein, das so weit zu kontrollieren, dass man nicht krank wird. Auf der anderen Seite müssen wir uns schon die Frage stellen, sehr ähnlich wie bei der Lepra, wo es deutlich besser gelungen ist. Also Lepra-Eradikation hat ja deutlich besser funktioniert als bei Tuberkulose. Ab wann man solche Patienten, wenn wir jetzt Marker haben, behandeln sollte. Ja, das ist schwer zu beantworten. Ja. Und ich glaube, das sind die Aufgaben der Zukunft. Wir haben alles in der Hand. Ich glaube, dort, wo es ein bisschen fehlt, sind jetzt noch zusätzliche Medikamente für drug-resistente Tuberkulose. Da müsste noch was geschehen. Aber es geht eher in den allermeisten Fällen um den Zugang zu ganz normalen Tuberkulostatika, mit denen man wahrscheinlich einen Großteil dieser weltweiten Belastung behandeln könnte. Ja. Wahrscheinlich sind hier auch einige drunter, die Tuberkelbakterien in sich tragen. Ja, ich nehme an, so vielleicht sogar ein größerer Teil von uns. Ja, ja, also ja, wir haben leider keine Trehalose-Apparat da draußen, wo wir das schauen könnten, aber wahrscheinlich ist die Durchseuchung besonders im medizinischen Setting natürlich groß. Ja. Wir kontrollieren es.
Und vermutlich auch in einer Kinderabteilung, die Tuberkulose behandelt, nehme ich
natürlich
mal an,
dass
wir
da durchaus. Also Kinderarzt oder Kinderärztin muss immer haben, trägt sicher Herpesviren in sich, ja. Varicella zoster und Tuberkulose, das gehört, glaube ich, zur Basisausstattung.
Ja,
und CMV. Ja.
Gibt es weitere Fragen? Ich schaue jetzt noch in den Chat, wenn nicht, dann vielen herzlichen Dank.
Danke.